Ja, hallo zusammen. Es ist mir eine große, große Ehre, heute einen ausgewiesenen Experten vorzustellen, der viel, viel Erfahrung gesammelt hat, viele Jahrzehnte in der Pharmaindustrie und vor allem in einem Bereich, der sich Toxikologie nennt. Was das bedeutet, werden wir gleich besprechen. Erstmal ein ganz herzliches Hallo an Helmut Sterz. Helmut, danke, dass du bereit bist, mit uns über auch dein neues Buch, dass ich ganz ehrlich gesagt hoffe, dass es der Bestseller in Deutschland wird, schlichtweg und zwar über ein ganzes Jahr hinweg am besten, dass du mit uns sozusagen deine Erfahrungen teilst, dein Wissen teilst, was du hier im Buch untergebracht hast. Wir werden nicht alles besprechen können, deswegen werden die Leute auch das Buch lesen müssen, aber jetzt erstmal vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen.
Michael, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ich bin derjenige, der danken muss. Denn ein Buch zu schreiben und dann zu glauben, dass sich das von selbst unter die Leute bringt, das ist ein Witz. Man muss dafür sehr viel tun hinterher. Und da danke ich dir, dass du mir dabei hilfst.
Ja, ich mache ja das Gleiche. Ich schreibe ja auch Bücher und meine Erfahrung ist, 1 Promille ungefähr kaufen am Schluss dann ein Buch von denen, die man erreicht. Vielleicht ist es auch 1%, je nachdem, wie gut das Gespräch läuft und vor allem, wie cool das der Inhalt ist des Gesprächs. Aber ich kann auch jetzt allen, die hier zuhören, schon mal ganz klar sagen, wir werden hier nur Bruchteile von dem Buch, von dem Inhalt repräsentieren können. Es soll ein Appetizer sein, das Gespräch. Und jeder, der das Gespräch hier jetzt gehört hat, ich kann wirklich hoffen, und wir werden es am Schluss nochmal sagen, aber ich sage es jetzt gleich am Anfang, weil nicht alle bis zum Schluss zuhören, ist leider auch ein Fakt des Internetbetriebs, dass jeder das Buch lesen sollte, um dann ein Kristallisationspunkt zu werden für dieses Wissen, andere aufzuklären. Weder ja, du, Helmut, noch ich können das letztendlich leisten. Es müssen alle mitmachen. Und das Wissen aus solchen Büchern ist unfassbar wichtig, weil man selbst dann nochmal reflektiert, wenn man so ein Buch liest und eben nicht nur das Gehörte einfach weiter sagt, ich habe da mal gehört, sondern man hat es dann meistens auch ganz gut verstanden, weil eben auch die Grundlagen gut gelegt werden in so einem Buch, wenn es gut recherchiert ist. Und das Buch hier, ganz ehrlich gesagt, ist super gut recherchiert, ist es auch meine kleine Bibel geworden. Also Helmut, ich muss auch sagen, wir haben ja nur ein paar Mal vorher über die MWGFD im Wesentlichen kommuniziert über E-Mail. Aber als ich das Buch gelesen habe, habe ich gemerkt, ich habe hier einen Seelenverwandten und ich habe irgendwie das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Du hast mir auch gleich du angeboten. Du bist ja ein paar Jahre älter wie ich, nur ein paar, aber immerhin. Und ja, ich freue mich wirklich riesig, dass wir heute sprechen können. Meine erste Frage an dich wäre ganz einfach: Warum sollten die Zuschauer und die Zuhörer, die wir jetzt gerade hier dabei haben, warum sollten die bei unserem Gespräch dabei bleiben?
Ja, Sie könnten mit diesem Buch Ihren Horizont erweitern, denn viele Leute wissen ja überhaupt noch nicht, was da vorgegangen ist. Man kann hier erfahren, was zumindest im Bereich der präklinischen Forschung vor der Zulassung gemacht wurde und vor allen Dingen, was nicht gemacht wurde. Das heißt, man bekommt einen wesentlich weiteren Blick und das Buch kann auch sehr gut helfen, wenn man in Gesprächen, die ja häufig sehr kontrovers verlaufen, wenn man da Daten vorbringt und zeigt, wie man uns eigentlich über die Ohren balbiert hat und dass vieles, vieles, was man gesagt hat, am Anfang eine einfache Lüge war. Und man kann auch mit diesem Buch Leute überzeugen, nicht nur in der Familie, sondern man könnte auch seinen Hausarzt überzeugen und man könnte Anwälte dazu bringen, dass sie sich mal das Buch genau anschauen, denn ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, für jede Aktion, die gemacht wurde oder auch nicht gemacht wurde, zu entscheiden, ob es sich dabei eigentlich um ein Verbrechen handelte, sodass ein Anwalt daraus sehen kann, ob er eine Anklage bringen kann und vor allen Dingen, ob er ein Impfopfer damit vielleicht ihm Hilfe geben kann, dass diese Menschen zu einer gerechten Behandlung vor Gerichten bekommen und dass endlich ihre Leiden anerkannt werden. Darauf habe ich großen Wert gelegt. Also meine Mission ist ganz sicherlich hauptsächlich den Impfopfern gewidmet, aber natürlich auch die Verantwortlichen zu nennen und vielleicht auch hier und da bei denen einen Prozess einzuleiten.
Ein Gedankenprozess, das wir einfach auch überlegen. Also ein Prozess im juristischen Sinne, werden wir noch darüber sprechen müssen, aber eben auch vielleicht ein reflektierender Sinn. Du weißt ja, ich bin in der Enquete-Kommission Kommission der Bundesregierung und ich sitze 22 Menschen gegenüber, die ja zum Teil mitverantwortlich waren, direkt oder indirekt, das auch unterstützt haben. Wir werden darüber sprechen müssen. Und ich habe immer gedacht, naja, wenn man die Fakten da vorbringt, dass dann auch ein Umdenken stattfindet, dass diese Menschen sagen, okay, wir sind vielleicht auch an der Nase rumgeführt worden. Es gibt ja manche, die auch gar nicht wussten de facto, was da geschieht. Die haben einfach in Panik reagiert. Gerade die Politiker kann man nicht erwarten, dass die Virologen sind oder wissen, was Toxikologie ist, wenn wir gleich darüber sprechen müssen, was das genau bedeutet. Und ich habe immer die Hoffnung, dass da ein Umdenken stattfindet, aber bisher noch nicht. Und ich weiß nicht, ob es nicht politisch einfach unmöglich ist, das zu erreichen. Vielleicht träume ich auch ein bisschen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Menschen so böse sein können, dass sie nicht verstehen, wenn sie die Fakten vor sich sehen, dass da ein Fehler gemacht worden ist, den einsehen, was man von erwachsenen Menschen erwarten sollte und dann dementsprechend ja den Kurs ändern, sagen, mea culpa, tut mir leid, wir haben damals falsch agiert, aber wir müssen jetzt aufklären, die Leute müssen vor Gericht, die verantwortlich waren, die also nicht aus Versehen oder nur Mitläufer waren vielleicht. Also da werden wir drüber sprechen müssen. Aber ganz kurz zu deiner Vita, weil nicht alle kennen dich vielleicht. Ich hoffe, das wird sich jetzt ändern mit dem Buch. Zu deiner Vita. Du hast in Veterinärmedizin studiert und 71 promoviert in Virologie, was jetzt nicht unerheblich ist. In Virologie promoviert zu haben, bedeutet, dass du also nicht nur Veterinärmedizin beherrschst, sondern eben auch den Bereich, um den es ja hier geht bei den Impfungen, nämlich die Viren. Dann warst du von 74 bis 88, also 14 Jahre lang, Leiter der Böhringer Mannheim Abteilung für Reproduktionstoxikologie. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für unser Gespräch heute und für alle, die das Buch lesen. Reproduktionstoxikologie bedeutet, welche Schäden können Medikamente, die man auf den Markt bringen will, auslösen bei Schwangeren und der Kindesentwicklung. Und das ist ganz was Besonderes, ganz was Wichtiges, was uns nachher auch noch beschäftigen sollte. Und dann bist du ja weitergegangen. Ich kann gar nicht alles auflisten, was hier steht. Wichtig ist, du warst lange Jahre bei der Firma Hoffmann-La Roche tätig als Toxikologe und am Schluss Cheftoxikologe bei Pfizer. Immerhin von 2001 bis 2007. Habe ich das richtig zusammengefasst, ganz grob?
Ja, alles korrekt. Eine winzige Kleinigkeit beizufügen in Bezug auf Reproduktionstoxikologie. Es betrifft eben nicht nur die Schwangerschaft und was dabei herauskommt, sondern auch die Fertilität. Mhm. Und das ist ja auch ein sehr großes Thema, dass hier diese Impfungen offensichtlich mit der Fertilität interagieren.
Genau, und jetzt sind wir genau bei dem Punkt Toxikologie. Vielleicht in kurzen Sätzen, 3, 4, 5 Sätzen, so grob erklären, was ist die Funktion der Toxikologie?
Weil jetzt mal abgesehen von Toxikologie im Allgemeinen, es gibt ja sehr viele Toxikologien oder Toxizitätsprüfungen, Vergiftungen, was weiß ich, durch Ernährung, durch Absicht und so weiter. Die Arzneimitteltoxikologie konzentriert sich darauf, festzustellen, ob die erste Anwendung beim Menschen ohne Gefahr ist. Das ist die allererste Etappe in der Arzneimitteltoxikologie. Man prüft an wenigen Tieren über kurze Zeit eine Substanz und versucht abzusichern, dass die ersten Probanden, die ersten Menschen, die die Substanz bekommen, keine schweren Nebenwirkungen haben. Und dann hängt es davon ab, ob man die Substanz tatsächlich entwickelt und dass mehrere oder viele Personen eingeschlossen werden. Das ist dann die Phase 2 und anschließend die Phase 3. Bei den Substanzen von Pfizer und BioNTech hat man das zusammengezogen, sodass da vieles verschwommen ist. Aber diese beiden Firmen haben sich konzentriert auf die erste Anwendung bei Menschen mit einer kleinen Rattenstudie, die absolut unbrauchbar ist für die Abschätzung des Risikos, vor allen Dingen auch nach der Zulassung an sehr, sehr viele Menschen. Und es gibt dann spezielle Toxikologie, das, wovon ich eben gesprochen habe, betrifft die allgemeine Toxizität. Aber dann gibt es die Mutagenität, Karzinogenität, Immuntoxizität, die Sicherheitspharmakologie, die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Medikamenten. All das ist eine ganze Latte von Toxizitätsuntersuchungen, die gut geplant werden müssen. Und wenn man, es ist nicht so, dass die Richtlinien uns dazu verdammen, alles zu machen, sondern das, was man nicht macht, muss man wissenschaftlich begründen, warum man es nicht macht. Und das wurde von diesen Firmen nicht in der nötigen Weise durchgeführt. Und die Studien, die sie gemacht haben, also eine Rattentoxizitätsstudie und eine Reproduktionstoxikologiestudie, die sind meines Erachtens so geplant worden, dass nichts Unangenehmes dabei herauskommen konnte. Und damit waren sie unwichtig oder wirkungslos für die Risikoabschätzung beim Menschen.
Das heißt, wenn ich zusammenfasse, die Aufgabe des Toxikologen ist es, mittels unterschiedlicher Verfahren, Zell- oder sonst zellbiologischer, aber auch tierexperimentellen Studien, dafür zu sorgen, dass, wenn man dann die klinischen Studien macht und vor allem dann die Marktzulassung erreichen will, Menschen nicht zu Versuchskaninchen werden. Kann man das so sagen?
Genau so ist es.
Das würde dann aber
Ja.
erklären, wenn das sozusagen nicht stattgefunden hat in dem Ausmaß, wie es sein sollte, und das war wohl der Politik klar, dass dann damalige Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat und jetzt Altbundeskanzler Olaf Scholz am 3. September, und ich muss das wirklich zitieren, ich habe gedacht, ich glaube es nicht, ich habe es nicht mitbekommen damals, also er hat am 3. September 2021 in einem Interview von einem NRW-Lokalradio ungewöhnliche Worte gegen für das Impfen geworben, mit ungewöhnlichen Worten, und zwar hat er gesagt, wortwörtlich, 50 Millionen sind jetzt zweimal geimpft. Wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet haben. Deshalb sage ich jetzt als einer dieser 50 Millionen, es ist gut gegangen, bitte macht mit. Also man war sich wohl einig in der Politik oder klar drüber, zumindest Olaf Scholz war sich klar drüber, dass man tatsächlich Versuchskaninchen war, was man ja nicht hätte sein sollen, oder?
Ja, das ist eine skandalöse Aussage. Man kann nur zu seiner Ehrenrettung hoffen, dass er nicht wusste, was er da gesagt hat. Aber die Politiker wussten schon sehr, sehr genau und recht früh, dass diese Substanzen weder so gut wirksam waren, noch dass sie frei von Nebenwirkungen waren. Und dazu kommt das ganze Umfeld, was du ja besser kennst als ich, nämlich, dass diese ganze Pandemie geplant war. Das war der Erreger, von dem man noch nicht mal weiß, ob er existiert. Entspringt einem militärischen Experiment, also Gain-of-Function-Forschung. Und wenn man das alles sieht, dann muss man schon zweifeln, dass auch solche Politiker, die ja nun keine Mediziner sind, dass die wirklich so ahnungslos waren. Denn sie haben ja ihre Berater gehabt, wie Herrn Drosten und andere, die ihnen gesagt haben, was sie wussten. Und die wussten natürlich auch, was passiert ist. Und man kann nicht sagen, dass in dem europäischen Zulassungsverfahren die Leute erst kurz vor der Zulassung informiert worden sind über die Nebenwirkungen, vor allen Dingen in den klinischen Versuchen, sondern sie haben diesem rollenden Verfahren haben sie ja ständig Informationen bekommen, sodass sie Entscheidungen fällen konnten. Und ich nehme das diesen Leuten nicht ab, dass sie nicht wussten, wie sich das Ganze entwickelt hat und dass die Zulassung eigentlich völlig ungerechtfertigt und kriminell war.
Ja, also es gibt ja mehrere Aussagen. Da gibt es eine Aktuelle Stunde im Bundestag am 16. Dezember 2020. Da war Spahn Gesundheitsminister und da sagte er, gründliche Impfstoffprüfung sei wichtig für das Vertrauen in der Bevölkerung. Also
Ja.
ja, also das hätte man auch auf eine Impfstoffnotzulassung verzichtet. Ich bin mir nicht ganz sicher, es war ein Eilverfahren, mit dem das Ganze zugelassen wurde. Aber wahrscheinlich nur vorläufig. Ich weiß, der Wortlaut ist mir nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall hat er eben gesagt, eine ordentliche und gründliche Prüfung sei wichtig, um das notwendige Vertrauen der Bevölkerung zu erreichen. Damit suggeriert er, dass es eine ordentliche Prüfung stattgefunden hat. Und das ist natürlich genau das, was nicht der Fall war.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Alle Informationen, die man auch den Ärzten gegeben hat über die Fachinformationen, waren falsch oder völlig unbrauchbar. Und ich erinnere an eine Aussage von Gates, der ziemlich früh im deutschen Fernsehen einmal gesagt hat, wir werden natürlich die Sicherheit dieser Substanzen, die werden wir beachten. Aber wir werden diese Substanzen zulassen, ohne so viele Daten wie in einem anderen Fall. Das heißt, man wollte eigentlich die Sicherheit garantieren, aber mit sehr viel weniger Daten. Und das ist eigentlich unmöglich.
Der Ex-Vizepräsident von Pfizer, ich weiß nicht, ob Sie, also du ihn persönlich kennst, Michael Yeadon. Ja, Yeadon. Ich weiß nicht, ihren.
Ja, ich war ja in Sandwich auch mit dem zusammen.
Der hat ja mal geschrieben oder ausgesagt, auf ein Kind, das durch Covid stirbt, kommen 100 Kinder, die durch die Impfung sterben. Es ist ein unfassbar. Ich meine, das ist das, wo ich dann auch angefangen habe, viel zu schreiben, sehr früh zu schreiben, weil es mir einfach unklar war, wieso man überhaupt ja gerade Kinder und Schwangere impft mit diesem Stoff. Denn es muss ja immer ein Kosten-Nutzen-Verhältnis da sein. Ich meine, man impft ja vollkommen gesunde Menschen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand schwer erkrankt, ist ja gerade in dieser Altersgruppe nicht gegeben. Bei Schwangeren hat man noch nicht mal untersucht, bei Kindern, ob es überhaupt, wie der Wirkstoff funktioniert. Die hat man ja ausgeklammert in den Studien. Und wenn ich sowas lese, mich hat es also wirklich tief im Mark erschüttert, dass man diese Entwicklung genommen hat. Was glaubst du, was war dahinter? Was ist das Ziel und Zweck gewesen dieser Übung?
Ich glaube, man kann das reduzieren auf einen Satz von Bill Clinton. It's the money.
Glaubst du wirklich, dass es nur ums
Nichts
Geld
anderes.
geht? Weil ich meine, Gates hat ja
Es
auch
geht nur um
ganz
Geld.
klar gesagt, er will ja auch die Bevölkerung reduzieren. Und gerade wenn wir uns die Reproduktionsmedizin angucken, und jetzt auch die Übersterblichkeit, die er erst eingesetzt hat, nicht 2020, sondern erst mit der Einführung dieser mRNA-Injektion. Wenn man sich das anschaut, dann ist doch die Frage gegeben, auch ob es wirklich nur um Geld geht.
Ich glaube, dieses Zitat von Gates sollte man nicht aus dem Zusammenhang reißen, denn er hat damals darüber gesprochen, dass man im Zusammenhang mit der Klimarettung und dem CO2 sollte man zu einer Reduzierung kommen, aber nicht zu einer Reduzierung der Bevölkerung. Ob das Gleiche auch auf die WHO und die UNO zutrifft, das ist dahingestellt. Die haben in ihren Programmen hauptsächlich Impfungen. Und ob die interessiert sind an einer Kontrolle und eventuell auch Reduktion, das könnte ich mir vorstellen, aber dafür habe ich keine Beweise. Nur die Untersuchungen, die man an Frauen, an schwangeren Frauen gemacht hat, denn es wurde eine Studie durchgeführt, die allerdings abortiert wurde, weil zu wenige schwangere Frauen rekrutiert werden konnten. Diese Studie hat sehr klar gezeigt, dass es sehr stark zu vermehrten Aborten kam, vor allen Dingen frühen Embryoverlusten. Und trotzdem hat man das dann für schwangere Frauen auf den Markt gebracht. Und die Untersuchungen, die man da an der Ratte gemacht hat, die haben auch eine Erhöhung der Abortrate gebracht. Und interessanterweise, das Produkt von Moderna hat genau dasselbe erbracht. Und da muss ich sagen, die Zulassungsbehörden, die ja beide Dossiers in der Hand hatten, denen hätte es doch auffallen müssen. Die hätten sagen müssen, hier stimmt etwas nicht im Bereich der Schwangerschaft. Und es wurden ja auch keine juvenilen Studien, also Untersuchungen an jungen Tieren gemacht. Die paar Tiere, die nach der Geburt überlebt haben bis zur dritten Lebenswoche, die hat man nicht richtig untersucht. Normalerweise sind da neurologische Untersuchungen zu machen. Das wurde nicht gemacht. Also es fehlte hinten und vorne an Informationen und trotzdem haben die Behörden und die Experten der Zulassung zugestimmt, was ich für ein kriminelles Vergehen ansehe.
Ich zu diesem Aussage von Gates, ich habe das mir sehr genau angeguckt damals, war ein TED-Talk und ich habe da also wirklich jedes Wort mir angeschaut und ich kann mich erinnern, vielleicht täusche ich mich jetzt auch im Nachhinein, aber ich kann mich erinnern, ich habe es nämlich auch in einem Buch von mir zitiert, dass er gemeint hatte, dass eine Reduktion der Menschheit letztendlich im weitesten Sinne tatsächlich durch Impfung möglich wäre. Also eine Bevölkerungskontrolle durch Impfung. Wie das zu betrachten ist, ist schwer zu sagen, weil die Gavi, die verfolgt ja gerade das Impfprogramm massiv und die sagen ja, 14 der Sustainable Development Goals, die man bis 2030 umsetzen will, 14 der 17 wären durch Impfung erreichbar und tatsächlich steht dort drin, dass man eben durch Impfung ja, Familien schützt, und wenn Familien geschützt sind, dann brauchen die auch weniger Kinder. Also in die Richtung geht das dann, ne? Das könnte man also positiv interpretieren, dass es
Genau.
mehr Wohlstand gibt, und mehr Wohlstand
Genau.
bedeutet oder mehr, ja, Vertrauen in den Staat. Dann übernimmt der Staat sozusagen die Verantwortung für die Menschen. In Ländern, wo das eben nicht so der Fall ist, vertrauen die Menschen eben darauf, dass sie genügend Kinder haben, die dann im Alter, wenn die Menschen alt werden, eben auch dafür sorgen können, dass man
Ja.
versorgt ist. Und wie man es dreht und wendet, also da ist schon ein gewisses Gedankengut dahinter. Ja, für mein englisches, die englische Version meines Buchs Indoktrinierte Gehirne, also Indoctrinated Brain, da habe ich als zum Vorwortschreiben Naomi Wolf gewinnen können, die in den USA sehr bekannt ist. Sie ist vor allem deswegen jetzt auch in der Szene sehr bekannt geworden, weil sie ja, so, ja an der Spitze sitzt der Aufklärungskommission, die die Pfizer-Akten jetzt ja, freigeklagt hat und untersuchen darf. Die sollten ja über Jahrzehnte peu à peu nur freigegeben werden. Da hat dann, glaube ich, ein texanisches Gericht interveniert und hat gesagt, nee, die müssen sofort raus. Und ich habe sie dann auch im Buch zitiert, weil eine ihrer Aussagen war, aufgrund der ersten Analyse, dass diese mRNA-Injektion im Prinzip ein 360-Grad-Angriff ist auf die menschliche Reproduktion. Kannst du das so unterstützen, aufgrund der Daten, die du hast?
Das glaube ich auch. Und die Daten aus den verschiedenen Ländern, wo sehr intensiv geimpft wurde, wenn ich geimpft sage, meine ich natürlich immer in Anführungszeichen, in diesen Ländern ist eine ganz deutliche Reduktion in der Fruchtbarkeit zu erkennen. 2021 hatten wir in allen europäischen Ländern etwa 2% verminderte Fertilität im Vergleich zu den Jahren davor. Und heute liegen wir im Schnitt bei knapp 20% verminderter Geburtenrate. Und das ist meines Erachtens ein ganz klarer Beweis, dass in diesen unseren Ländern da massiv geimpft wurde und was ein massives Verbrechen ist.
Die WHO behauptet immer noch, dass die Impfstoffe sicher sind. Die werden weiterhin empfohlen. Also ich habe mit Schrecken festgestellt, also vor 2 Wochen, wir haben jetzt heute den 24.11.2025, wo das aufzeichnen. Wir wissen ja nicht, wann das jemand anschaut. Aber vor 2 Wochen habe ich nochmal nachgeschaut, und bei der WHO wird nach wie vor empfohlen, Impfung von Schwangeren und Kleinkindern mit der Feststellung an der einen Stelle, wo das eben empfohlen wird, dass diese Impfstoffe, diese mRNA-Injektionen genauso sicher seien wie herkömmliche Impfstoffe. Also nach dem, was jetzt wir alles wissen, was du herausgefunden hast, was viele andere herausgefunden haben, was wir global sehen, wie muss man das jetzt einschätzen? Wie muss man die WHO einschätzen, wenn die nach wie vor für dieses Impfprogramm bei Schwangeren und bei Kindern noch Werbung hat auf ihrer Webseite?
Das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man so etwas sagen und schreiben kann. Und ich sehe es ja auch hier in Frankreich im Fernsehen. Wir bekommen ständig gesagt, ja, lasst euch gegen Grippe impfen und auch gleich noch gegen Covid. Also man scheint überhaupt nichts gelernt zu haben und den Verantwortlichen in den Regierungen und sonst irgendwo, denen geht das am Hintern vorbei, was da passiert ist. Sie interessieren sich überhaupt nicht dafür und der Rubel rollt. Also die Bevölkerung steht nicht auf. Ich meine, die Leute müssen auf die Straße gehen und Demonstrationen machen. Nichts passiert. Und auch deswegen fühle ich mich ein bisschen notwendigerweise als Missionar, um zu sagen, was ich gesehen und beurteilt habe. Und in meinem Buch geht es wirklich nur um Fakten. Das heißt, um die Toxizitätsstudien, die durchgeführt wurden, was diese Studien uns sagen. Und vor allen Dingen nicht sagen, und die Studien, die gar nicht durchgeführt wurden, um ja keine Nebenwirkungen hervorzurufen, die vielleicht die Behörden gezwungen hätten, da noch genauer hinzusehen. Im Übrigen glaube ich, dass die Behörden ganz genauso verantwortlich sind, weil sie ja, sie haben nichts unternommen. Und es ist ja unmöglich, dass diese Substanzen auf den Markt kommen, wenn die Behörden nicht überzeugt sind. Und das andere, was ich auch kritisiere, das ist, dass die Ärzteschaft, die ja zum größten Teil jedenfalls diese Impfkampagnen unterstützt hat, dass die, obgleich sie eine sehr lange Ausbildung haben und Erfahrung, sich nicht gefragt haben, ja, kann das denn stimmen, dass diese Substanzen so wirksam sind, obwohl das sehr früh zu sehen war, dass die Substanzen eben nicht vor der Erkrankung schützen oder vor der Weitergabe. Und wenige Monate nach der Zulassung hat man genau gesehen, dass eine Welle von Nebenwirkungen auftrat, sodass die Pharmakovigilanzzentren, also die Zentren, die Nebenwirkungen aufnehmen müssen, gar nicht mehr nachkamen. Hier in Frankreich hat man im Juni oder Juli 2023 diese Registrierungen eingestellt, beziehungsweise hat nichts mehr berichtet. Und in Deutschland, glaube ich,
Genau das
ist man
Gleiche.
auch nicht sehr viel besser gewesen. Das ist also man wollte das verheimlichen. Und das ist ein Verbrechen. Was soll man dazu sonst noch sagen? Die Leute müssten mit der Nase draufgestoßen werden und diese Impfungen verweigern. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, um hier Recht zu schaffen.
Ich habe vor kurzem mal, hat mir jemand geschrieben, dass man das Paul-Ehrlich-Institut nur noch Paul-Institut nennen soll. Weil aus genau diesen Gründen, die haben ja praktisch ganz früh eingestellt, die Pharmakovigilanz, haben sie auch zugegeben in der Zwischenzeit, dass man da einfach, und die Begründung war sehr merkwürdig, wäre überfordert gewesen mit den Meldungen. Das heißt, die massive Anzahl an Impfnebenwirkungen hat dazu geführt, dass man sie nicht mehr aufgezeichnet hat. Aber weiterhin natürlich
Genau.
wäre das Ganze immer noch verimpft. Und naja, ich kann mir als, wie gesagt, ich verstehe also überhaupt nichts mehr. Ich verstehe auch nicht, warum Ärzte da mitmachen. Und da kommt jetzt genau der Punkt. Will mal eine Stelle aus Ihrem Buch zitieren. Und es sind ein paar Sätze, aber ich glaube, die sind wichtig. Also du schreibst da, alle Personen, die sinnlose und gefährliche Pandemiemaßnahmen beschlossen und umgesetzt haben, sind sofort aus ihren Ämtern zu entfernen und zur Rechenschaft zu ziehen. Alle wissenschaftlichen Berater der Regierenden, wie zum Beispiel jetzt mit Namen genannt, Professor Drosten, den ich übrigens in genau einer Woche treffen werde, falls er nicht den Schwanz einzieht und doch nicht kommt, aber er soll in der Enquete wohl auftreten. Ja, sich Fragen stellen. Bin mal gespannt, ob er kommt. Also wie zum Beispiel Professor Drosten sollten Sie für Ihre Fehlleistungen vor Gericht verantworten. Alle Personen, die sich aktiv an den gehässigen Verleumdungen und Verurteilungen der Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, beteiligt haben, sollten sich öffentlich entschuldigen. Dazu gehören auch, nur um die Spitze des Eisbergs zu beschreiben, Altbundespräsident Gauck, Bundespräsident Steinmeier, Minister und Ministerien, Ministerinnen wie Faeser, Entschuldigung, Ministerpräsidenten wie Söder, Kretschmann, Ramelow, Schwesig, Bürgermeister wie Palmer, Mediziner wie Professor Montgomery, den habe ich auch öfters schon ja, zitieren müssen, weil er also wirklich unfassbar das Impfprogramm vorangetrieben hat. Zahlreiche Klinikchefs, Universitätsprofessoren sowie Prominente aus Presse, Sport, Kultur und Kirche. Und für mich muss ich ganz ehrlich sagen, auch ganz viele meiner Berufskollegen, weil also Ärzte sollten doch so viel gelernt haben im Medizinstudium, A, über Toxikologie, aber B, auch über Immunologie, dass man nicht einfach das genetische Programm von menschlichen Zellen so umprogrammieren sollte, dass es zum Tage des Immunsystems wird. Also diese Sätze, die du hier schreibst, die kann ich wirklich nur unterstreichen. Und wie groß siehst du die Chancen, dass das passiert?
Sofort wird gar nichts passieren. Was ich schreibe, ist, was gemacht werden müsste. Aber dafür brauchen wir mutige Leute und wir brauchen eine mutige Bevölkerung, die sich nicht zur nächsten Pandemie in Schlangen anstellt und die Ärmel hochkrempelt, um sich impfen zu lassen, sondern das muss ausgetrocknet werden. Und wenn einmal ein Anfang gemacht wäre, mit etlichen Verantwortlichen. Ich glaube, dann würde das auch wie eine Lawine werden, dass immer mehr Leute zustimmen, dass dieser und jener Verantwortliche in Politik, Medizin, in den Pharmafirmen natürlich auch vor den Richter gehen muss und Rede und Antwort stehen. Und unter Umständen gehören diese Leute auch hinter Schloss und Riegel. Wie schnell das passiert, da bin ich auch nicht sehr optimistisch. Aber wenn man keinen Anfang machen will, dann wird es nichts geben. Und
Ja, an irgendeiner Stelle sagst du auch, dass auch Richter vor Gericht gehören, weil ich meine, das Problem ist ja auch, die
Ja.
Justiz hat komplett versagt, war im Prinzip auch Handlanger dieses Geschehens. Und wir wissen ja auch momentan, dass gerade die Enquete, die Kommission, bei der ich jetzt dabei bin, dass es ja einfach nur ein Schauprozess ist, der nicht wirklich stattfindet, keine Regeln hat, die wirklich einer Aufklärung dienen. Und einfach nur ein Instrument ist, um der Bevölkerung vorzugaukeln, man würde hier aufklären. Was wir wirklich brauchen, ist der erste Dominostein. Irgendjemand muss ja vor Gericht und verklagt werden. Ich glaube, dann fangen die anderen Steine auch an zu purzeln. Und möglicherweise sind es auch Richter. Wie würdest du es begründen?
Ein Richter sollte ja Recht sprechen und die Rechtsprechung damals mit einem klaren Menschenverstand hätte man einen Mediziner, der ein sehr intensives Attest ausstellt und begründet, warum er zum Beispiel die Maskenpflicht bei Kindern oder bei einzelnen Kindern nicht akzeptiert und warum für bestimmte Menschen das Impfen gefährlich sei. Wie kann man dem ins Gefängnis stecken wollen? Und das ist geschehen. Man hat Existenzen ruiniert. Richter, sie müssen sich eben auch auf Fakten stützen. Und das haben sie nicht getan. Sie haben das berichtet und gerichtet, was von oben, von ihren Regierungen oktroyiert worden ist. Und deswegen sind Richter überhaupt nicht sakrosankt hier, überhaupt nicht. Denn sie haben mitgewirkt. Und das Schlimme ist, dass wahrscheinlich die meisten dieser Richter heute noch ihren gleichen Platz haben im Gericht. Und wenn dann ein armer Impfgeschädigter kommt, dann wird natürlich sofort sein Anliegen zurückgewiesen und derjenige bekommt kein Recht. Denn wenn der Richter sagen würde, ja, da haben wir uns getäuscht und wir täuschen uns, du hast ja offensichtlich einen Impfschaden, dann könnte er der Nächste sein, der hier vor Gericht erscheinen muss, wenn er sich getäuscht hat. Denn das betrifft ja die Vergangenheit, die er gerichtet hat.
Ja, wir haben praktisch überhaupt keine Gewaltenteilung. Die Medien haben sich schuldig gemacht, die
Nein.
Jurisdiktion hat sich schuldig gemacht, die Exekutive hat sich schuldig gemacht. Alle haben irgendwie zusammengearbeitet, wie wenn das Ganze von außen geplant worden wäre, was es ja wahrscheinlich ist. Wir wissen, dass es praktisch überall gleich ablief. Für mich war es ganz erstaunlich festzustellen, ich habe es wirklich erst vor wenigen Wochen erfahren. Mir war das gar nicht offensichtlich, dass zum Beispiel die Schweden nur deswegen einen anderen Kurs fahren konnten in den Maßnahmen, weil sie nicht Teil der NATO waren. Deswegen ich
Ja.
jetzt bei NATO immer noch ein D hinten dran hänge und das H vergesse ich jetzt mal in der Mitte. Aber es ist wirklich eine gruselige Situation, wenn man überlegt, wie das Ganze koordiniert wurde von außen, die Planspiele da eine Rolle gespielt haben. Und das Ganze läuft ja unter dem Aspekt der Gain-of-Function-Forschung. Ich habe jetzt gerade ein DARPA-Dokument gesehen, dass man schon 2017 ein Programm initiiert hat, was die Duke University in den USA dann auch umgesetzt hat, dass man tatsächlich Viren komplett synthetisch herstellt, also komplett synthetisch. Man braucht überhaupt kein Virus, den man modifiziert, also klassische molekulargenetische Methoden oder molekularbiologische Methoden, sondern dass man ein Virus vom Scratch neu herstellen kann, zusammensynthetisieren kann. Was mich übrigens nicht verwundert, ich habe meiner Frau erst vor 2 Monaten oder 3 Monaten mal beim Frühstück gesagt, ich weiß gar nicht, warum die sich alle aufregen und sagen, wie zum Beispiel der Herr Drosten, man kann das Virus, es kann nie im Labor entstanden sein. Ich habe gesagt, gib mir ein Labor, ich bin ja nicht mehr im Labor tätig, aber ich war 20 Jahre, gib mir ein Labor und ich synthetisiere dir so ein Virus in einem Monat. Und zwar ohne, dass ich irgendwo ein Virus her dazu benötige. Und genau so ein Programm gab es auch schon und läuft auch immer noch. Und diese ganze Gain-of-Function-Forschung, die ja eigentlich verboten sein sollte, also das Ausstatten, Gain-of-Function heißt ja Ausstatten von, in dem Fall Viren, mit neuen Funktionen, in dem Fall im Sinne von ja, Biowaffen, die man natürlich auch verwenden kann in der Bedeutung von, wir müssen halt wissen, was in der Natur vielleicht entstehen könnte, also bauen wir es mal selbst zusammen. Also wie absurd ist das denn? Und das Ganze läuft ja unter der WHO. Ich weiß noch gut, dass 2011 Fourier heißt er, ich weiß auch nicht, wie man den jetzt ausspricht, ein niederländischer Forscher, der eben auch mit dabei war, mit Drosten und ganz vehement agiert haben und gesagt haben, das Virus kann nie aus dem Labor entstanden sein, kann nur aus der Natur kommen. Der hat 2011 ein Virus erschaffen, der mit 60% Letalität bei Menschen, ich weiß noch, überall stand Pandora-Box geöffnet, wie schlimm das sei. Und ich kann mich erinnern, dass damals die WHO gesagt hat, die Forschung muss trotzdem weitergehen. Wir müssen weiterhin Gen-of-Function-Forschung machen. Ja. Und 2018 hat die WHO ja dann die Gen-of-Function-Forschung ja optimiert und hat gesagt, wir brauchen diese Gen-of-Function-Forschung, um eine Disease X vorhersagen zu können. Und dann ist tatsächlich dann eben die Disease X da gewesen, die erste, das war dann eben Covid. Und 2022 hat man dann ein Programm, ein Investmentprogramm freigestellt oder der Menschheit geliefert, wo dann drin steht, dass man sogar ein Return on Investment von Faktor 35 bekommt, wenn man in die WHO investiert, weil man vermutlich, anders kann man sich nicht vorstellen, eben die Insider-Information hat, wo der nächste Impfstoff hergestellt wird, wo die nächsten PCR-Tests herkommen und was sonst noch eben notwendig ist, um so eine Pandemie finanziell lukrativ zu machen. Und genau das ist jetzt das größte Problem, was wir eigentlich haben, dass die WHO hier immer mehr in die Rolle kommt, dass sie zur Weltregierung wird und bei uns gerade in Deutschland, ich nehme an, in Frankreich ist es nicht anders, durchregieren darf, wenn der Tedros mal ins Mikrofon haucht, wir haben wieder eine neue Pandemie.
Ja, das ist leider, auch das geht unter dem Radarschirm der Bevölkerung durch. Kein Mensch regt sich darüber auf, über die Unterschrift zu diesem Gesundheitsprogramm der WHO. Was ich kurz noch anführen möchte, der Erfinder, Professor Sahin von BioNTech, schreibt hier in seinem Buch selbst, am 25. Januar 2020 war er furchtbar erschrocken über das, was da in China angeblich passiert. Er hat Millionen von Opfern gesehen und hat innerhalb eines Tages diese Messenger-RNS erfunden auf dem Computer, um dieses Antigen, dieses Spike-Protein herzustellen. Das zeigt, wie du sagst, man braucht eigentlich nur in der Natur ein Virus zu haben. Man kann das ja inzwischen genau analysieren und aus diesem Virus, wie aus einem Baukasten, setzt man sich das zusammen, was man braucht für diese militärische Waffenproduktion in Form von Viren oder anderen Mikroorganismen. Also man braucht das Virus auch gar nicht mehr. Und kürzlich hat Herr Wodak gesagt, ja, das Virus, das existiert eigentlich nur in Form des PCR-Tests, denn da weist man danach, was an Nukleinsäuren vorhanden ist.
Und noch nicht mal das. Ich bin ja jetzt, wenn ich eins bin, dann ist es PCR-Spezialist. Ich habe gefühlt eine Million PCR-Essays gemacht in meinem Leben. Ich habe einige tausend PCR-Essays entwickelt in meinem Leben. Das war meine Hauptaufgabe, wenn ich in der Funktion oder die Aufgabe, die ich immer hatte, über Jahrzehnte Erbkrankheiten aufzuschlüsseln, da musste man mit praktisch 90% unserer Arbeit war PCR und die musste sehr, sehr spezifisch sein, weil sonst wäre die Arbeit unmöglich gewesen. Und ich habe damals schon gesagt, die PCR-Primer, also die man benutzt, um eben die Amplifikation zu machen, diese zyklische Amplifikation, die Herr Drosten hergestellt hat, die, wenn er mein Poster gewesen wäre, hätte ich die ihm in die Ohren gehauen, also weil die einfach so schlecht sind. Aber die waren natürlich nur schlecht, wenn man tatsächlich qualifizierte Arbeit machen will. Die waren aber hervorragend geeignet, um eine Pandemie auszulösen, also eine geglaubte Pandemie, eine Testpandemie, weil die Primer sind relativ sensitiv. Die haben auch eine Promiskuität eingebaut. Das heißt, die erkennen ziemlich viele Dinge. Der Test ist auch nicht qualifiziert, dass man genau sehen kann, was da produziert wird. Und wird unter Bedingungen ausgeführt, die katastrophal sind, mit Zyklenzahlen, die absurd sind, sodass man eine falsch positiven Rate hat, die nahezu bei 100% liegt. Das heißt, jeder, der getestet wird, ich meine falsch positiv im Sinne von, ist dann noch ein Virus, der tatsächlich Menschen infizieren kann. Die Zyklenzahlen, die ursprünglich waren, lagen bei 45, was absolut absurd ist. Ganz interessant, vielleicht noch an dieser Stelle zu erwähnen, ich muss einfach loswerden. Bei den Geimpften hat die WHO gesagt, machen wir keine 45 Zyklen, sondern nur 28 und müssen auch nachweisen, dass das Produkt tatsächlich vom Virus kommt. Und nur für den Zuschauer hier, jeder Zyklus verdoppelt sozusagen die Anzahl der Produkte, die vorher da waren. Das heißt, je mehr Zyklen, umso weniger Produkt kann da gewesen sein. Das heißt, je mehr Zyklen, umso sensitiver wird der Test. Und das heißt, man hat bei Geimpften um den Faktor 125.000 weniger sensitiv getestet als bei Ungeimpften. Und um damit auch nicht zu sagen, ja, die Geimpften haben gar keine Virusload, also sind gar nicht sozusagen mit von Virus befallen. Und ja, und die Ungeimpften eben massiv. Und was da passiert ist, ist so unfassbar. Das heißt, die Kombination aus, ich setze ein Virus frei, wobei, wie gesagt, das vollkommen ausreicht, dass Herr Tedros das in sein Mikrofon haucht und die Welt muss reagieren. Und dann ein PCR-Test. Und auch hier war ja Warp Speed noch im Gange. Also ich muss es einfach mal kurz loswerden. Offiziell wurde der erste Rachenabstrich eines Menschen, der da in Wuhan als krank aufgeschlagen ist in einem Klinikum, am 31. Dezember gemacht. Offiziell. Sequenziert wurde irgendwie am 3., 4., 5. dann mit ja, auf hin, dass es vielleicht eine SARS-CoV-2, also neues SARS-CoV-Virus sein könnte. Offiziell publiziert wurde die Sequenz am 10., wenn ich mich richtig erinnere, am 10., nee, am 13. Januar. Aber schon am 10. Januar hat Herr Drosten zusammen mit einer Firma in Berlin schon fertige PCR als Kit verkauft. Also 3 Tage bevor die Sequenz offiziell ja, bekannt war. Also er muss irgendwie inoffiziell an diese Sequenz gekommen sein. Und die WHO hat wenige Tage danach sofort das als das Standardprotokoll und als Goldstandard verkauft. Mit 45 Zyklen übrigens, also absolut absurd, weil da kann man ja eigentlich alles nachweisen, selbst wenn das nicht da ist. 45 Zyklen, die Wahrscheinlichkeit, dass das falsch positiv ist, ist ja unerhört. Ja. Man muss also wirklich, wenn man 1000 Nicht-Infizierte impft, hat man eigentlich schon einen Lockdown kreiert, weil genügend Positive dann dabei entstehen. Und das alles mit einer Geschwindigkeit und mit Insiderwissen, anders kann man das nicht sagen. Ja, da hat man die Katastrophe eigentlich direkt vorgeplant. Und da sind wir eben bei den Planspielen, die ja dazu stattgefunden haben. Viele auch geheim. Ich habe gerade über Herrn Gerhard Rauser rausgefunden, also er hat rausgefunden, er hat mich dann informiert und auch die Weltöffentlichkeit informiert. Die EU hatte ihr eigenes Planspiel, zwei von der Sorte. In dem Jahr 2019, eins hieß Blue Orchid im Frühjahr und eins war dann im Oktober über ein entflohenes Virus. Das heißt, für uns ist jetzt die Frage, wir haben ja beide die Mission, was zu verändern. Wir wollen, dass das aufhört. Wir wollen, dass unsere Kinder, unsere Enkel eben nicht in so einer Welt leben. Tja, was können wir tun? Also außer ja, Gespräche führen, versuchen zu hoffen, also zu hoffen, dass viele Leute sich das hier alles anhören, was wir sagen. Aber was können wir konkret tun? Also was ist die Aufforderung an die Menschen, die hier zuhören?
Ja, dass sie auch aktiv werden und dass sie diese Informationen weitertragen. Ich meine, es ist ja schon fantastisch, dass durch dich und andere Wissenschaftler, die mir die Möglichkeit geben, mich vorzustellen und den Inhalt meines Buches, dass dadurch natürlich meine Reichweite ganz dramatisch vergrößert wird. Und wenn es hier 100 oder 200.000 Leute sind, die es sehen und das nächste Mal bei jemand anders auch, dann erreichen wir ja viele Menschen. Natürlich ist es so, dass auch im Bereich der Impfung ja, eine Art Religion herrscht. Und die Leute, die das nicht hören wollen, was wir sagen, die werden ihre Ohren auch weiterhin verschließen. Aber je mehr Leute wir erreichen, und du bist ja sehr aktiv, ich habe viele deiner Videos gesehen, da muss sich etwas tun. Und vielleicht muss man auch abwarten, was bei der nächsten sogenannten Pandemie mit den Geimpften passiert, wenn da wieder solche verbrecherischen Nebenwirkungen auftreten. Dann wird vielleicht doch der eine oder andere mehr aufwachen und vielleicht wird dann unsere Mission deutlich schneller gehen, aber dazu braucht es vielleicht weitere Katastrophen. Ich meine, in den 60er Jahren, die Thalidomid-Katastrophe, die hat ja viel bewirkt. Natürlich Schreckliches bei den Eltern und bei den Kindern, aber das war der Anlass, dass man in der Arzneimittelforschung, in der toxikologischen Forschung endlich Untersuchungen an trächtigen Tieren durchgeführt hat. Und vielleicht muss wieder etwas passieren, damit die Menschheit wirklich aufwacht und dass man sich endlich befreit von diesen Leuten, die unsere Bürger umbringen wollen. Und es bedarf wahrscheinlich einer Trennung zwischen den Geldgebern, das heißt Pharmaindustrie und Großbanken und so weiter, für die Forschung, eine klare Trennung zwischen Politik und Industrie. Meine, das hat ja Präsident Eisenhower 1961, glaube ich, gesagt, bei seiner Abschiedsrede, hütet euch vor dem pharmazeutischen Militär, vor dem industriellen militärischen Komplex. Und hier müsste man das einfach als pharmazeutisch-militärischen Komplex bezeichnen, der hier unglaubliche Geldmengen produziert. Und ich meine, wenn selbst der Papst sagt, lasst euch impfen, dann geht es natürlich irgendwo auch in Religion und Glauben. Und dieser Glaube ist ein Aberglaube. Wir können hier nicht Gott spielen. Und da sind wir nahe dran mit diesen Technologien, die wir nicht kontrollieren können. Und von daher bin ich also sehr, sehr froh, dass wir hier miteinander sprechen. Und ich werde meinen Teil dazu tun, obgleich ich fast 80 bin, da noch mehr Leute anzusprechen. Aber es war für mich auch schwierig, meiner Frau beizubringen, dass das wirklich ein schreckliches Verbrechen ist. Sie hat gelitten, weil sie sich hat dreimal impfen lassen und sie würde es nie wieder tun. Und die Situation damals war eben so vertrackt, dass die Menschen sagten, ich will meine Enkel wieder umarmen können und
Ja.
mir ist es ganz egal, das ist eine Impfung, die ist in Ordnung. Aber da dieser Mythos, der ist ja nun sehr, sehr abgebröckelt. Und wenn ich noch etwas sagen darf, du hast mein Buch gezeigt und mein Verleger wird nicht sehr fröhlich sein, wenn ich dieses Buch zeige, von McCulloch. Hier wird sehr genau über verschiedene Vakzinen und die Entwicklung der Vakzinen und auch gerade über das Problem mit Covid gesprochen, auch über die politischen Hintergründe. Und das lohnt sich wirklich auch zu lesen, denn es ist wirklich häufig nur ein Mythos und nichts anderes.
Es gibt einige gute Impfbücher. Ich empfehle auch immer wieder Turtles All the Way Down, also Schildkröten bis ganz nach unten, gerade wenn es um Kinderimpfungen geht. Ganz, ganz wichtiges Buch. Auch die Bücher von Bhakti. Wir werden die alle mal hier einblenden. Das sind richtig coole Bücher draußen. Also jeder kann sich informieren. Du hast vorhin vom Papst gesprochen, da kam mir so ein Spruch in den Kopf. Also der Gedanke kam bei mir. Also wer nichts weiß, muss alles glauben. Und deswegen ganz, ganz wichtig. Also ich werde nochmal, ich kann wirklich hoffen, dass das Buch hier ein Spiegel-Bestseller wird, abgesehen davon, dass ich Spiegel, ja, sollte man nicht mehr lesen, aber das ist halt einfach ein Zeichen dafür. Obwohl, man sollte es eigentlich lesen, ab und zu, was man sieht, was die Gegenseite so denkt und was er vorhat. Man sollte es also, ja, seine Feinde immer ganz nah haben, denke ich. Aber ja, wer nichts weiß, muss alles glauben und deswegen ist ganz, ganz wichtig, wenn wir was verändern wollen, dass viele Menschen die Arbeit, die wir anstoßen, hier eben übernehmen und es kann wirklich nur, wenn die ganze Menschheit aufwacht, also wirklich aufwacht, das mentale Immunsystem wieder aktiviert und das tut, was man eigentlich macht, nämlich aus Erfahrung lernen. Du hast Thalidomid vorhin die Katastrophe genannt. Da hat man aus Erfahrung gelernt, aber nicht genug anscheinend. Und wir müssen einfach immer wieder weiter lernen. Also, wie heißt es so schön, ja, Dumme Menschen machen immer wieder den gleichen Fehler, Intelligente immer neue. Also wir werden nicht verhindern, Fehler zu machen, aber wir lernen daraus. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen Bücher lesen, wie jetzt eben deins. Und ich muss sagen, es ist gut geschrieben, es ist gut verständlich, auch wenn es ein schweres Gebiet ist, aber es ist richtig gut verständlich. Und ich kann nur hoffen, dass mehr Menschen einfach Bücher in die Hand nehmen. Ich habe deswegen auch so eine Bücherecke auf meine Webseite jetzt eingerichtet. Einfach Bücher, die ich wichtig finde. Ich komme gar nicht danach, was sieht da hinter mir? Ich habe tausende von Büchern zu Hause, ich könnte die alle reinstellen, aber eine Auswahl zu treffen, das Buch kommt garantiert rein in diese Bücherecke, Bücher, die gelesen werden müssen, um sich weiterzubilden und dann eben ein Kristallisationspunkt zu werden in der Gesellschaft und die Aufgabe übernehmen, die wir eben auch haben. Ich meine, du bist jetzt fast 80 Jahre alt. Ich finde es absolut super, dass du dich da engagierst, dass du auch die geistige Fitness hast, die du unbestritten hast, das zu machen. Du bist wirklich jemand, der eben das darstellt, was sich unter der Evolution der Großmutter, müsste in deinem Fall sagen, Evolution des Großvaters, widerspiegelt, nämlich die Verantwortung zu übernehmen für die nächste Generation und vor allem auch die übernächste Generation als Großeltern. Dass man das eben macht, finde ich ganz, ganz wichtig. Und dass wir eben geistig fit bleiben können bis ins höchste Alter, vorausgesetzt, wir lassen uns nicht mit solchen Injektionen ja den Lebensabend ja ruinieren. Denn mein Steckenpferd ist ja die Alzheimer-Krankheit und ist ganz klar gezeigt worden, dass die beschleunigt wird durch diese mRNA-Injektionen und dass eben dadurch auch die geistige Fitness leidet. Und ja, in meinem Buch Das indoktrinierte Gehirn habe ich ja darüber geschrieben, dass genau das das Problem ist, dass die Impfung genau das verursacht, was die Leute dann hindert zu reflektieren. Aber ich glaube, es ist genügend Schaden angerichtet worden, dass es genügend Kristallisationspunkte gibt. Ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, nie wieder würden sie sich das Zeug injizieren lassen. Aber ich hoffe halt, dass es auch dann, dass dieser Gedanke dann auch genutzt wird, wenn das Virus oder das Bakterium, was als nächstes kommen wird, und es wird mit Sicherheit im Disease X-Programm was kommen, denn es gibt ja ein Return on Investment von Faktor 35. Die WHO ist ja verpflichtet, ihren Investoren gegenüber neue Krankheiten zu erfinden. Das heißt, wir werden das garantiert erleben in nächster Zeit, dass wieder was kommen wird. Ich stehe mal ganz stark davon aus, die warten jetzt einfach ab, bis alle wie heißt es nochmal, internationalen Gesundheitsvorschriften ratifiziert sind, sowie dann praktisch der Gesetzesgeber nicht mehr raus kann aus der Problematik, dann wird die nächste Krankheit garantiert kommen und dann müssen die Leute auf die Straße gehen, dann müssen sie sagen, ich verweigere mich, egal was passiert, egal wie die Androhungen sind und dann denke ich mal, ja, haben wir wirklich was gelernt.
Ja, ich habe 2021 einen ganz leichten Schlaganfall gehabt, aber 14 Tage später war ich schon wieder auf den Demonstrationsmärschen hier in Tours gegen diese Maßnahmen. Und ich habe einfach gefühlt, ich muss hier mitmachen, denn es waren sehr, sehr viele interessante Leute bei diesen Demonstrationen dabei. Es waren also keine Antivaxxer, sondern Leute, die informiert waren und helfen wollten. Leider waren es nie sehr viel mehr als 2.000 bis 3.000 Menschen, aber das war immerhin schon mal ein ganz guter Anfang. Und in Berlin war ja eine Riesendemonstration. Also es ist Hoffnung da, aber vielleicht muss es eben auch noch einen schrecklichen Anstoß geben, damit die Menschen vollständig aufwachen. Und das betrifft eben auch viele andere Themen. Hier unser Präsident in Frankreich möchte ja am liebsten die französischen Soldaten nach in die Ukraine schicken. Ich finde es, wir sind umgeben, wie du am Anfang sagtest, von derartig abstrusen Ideen und Maßnahmen. Ich denke auch an Glyphosat. Mein Verlag hat ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben. Das wäre interessant zu lesen auch. Das hat
Da ist auch
die
schon das nächste Interview
Stefanie.
geplant. Ich habe da schon Gespräche.
Stefanie Seneff hat das geschrieben. Also,
Ja,
es gibt so viele Dinge,
bin
die
ein
man
absoluter
bearbeiten
Fan von
müsste.
ihr. Also ich bin ein absoluter Fan von Stefanie Seneff, habe sehr viele wissenschaftliche Artikel gelesen, schätze sie enorm, habe sie auch mehrfach zitiert in meinen Büchern und bin ganz froh, dass das Buch auch jetzt in Deutsch erschienen ist. Auch das Buch werden wir unten verlinken auf jeden Fall, aber es wird auch nochmal ein intensives Gespräch geben mit der Autorin
Super,
oder mit
super.
dem wissenschaftlichen Übersetzerin, wenn es in Deutsch sein soll.
Ja. Denn auch solche Verlage wie Rubicon, die gehen kaputt, wenn solche Bücher nicht verkauft werden. Und das sind mit die einzigen Verlage, die hier mithelfen können. um diese Misere zu beseitigen.
Ja,
Und ich
absolut.
bin meinem Verlag sehr, sehr dankbar. Auch meine Lektorin hat wirklich Großes geleistet, um dieses Buch so gut lesbar zu machen. Denn am Anfang, als ich mit meinem Manuskript kam, hat Jens Wernicke gesagt, also das ist ja vielleicht ganz interessant, aber das kann ich nicht verkaufen. Und hat mich dann zu der Lektorin geschickt. Und dann wurde es konkret. Und das macht mir natürlich jetzt auch viel Freude. Und mir geht es nicht darum, da nun ein paar tausend Bücher zu verkaufen, sondern viele Leute aufzuwecken.
Also ich
Das
hoffe,
geht
dass
nur,
das
wenn das
Buch
Buch verkauft wird, natürlich.
millionenmal verkauft wird, nicht nur für dich und für Rubicon, sondern für uns alle. Das ist einfach eine Aufklärung, ja, von innen raus passiert. Und wie eingangs schon gesagt,
Ja.
man kann nur mit ja, gelesenem Wissen meiner Ansicht nach, nicht nur eben das Zuhören irgendwo und was en passant mitnehmen an Informationen, sondern wirklich durch Lesen. Mir geht es überall so. Ich lese ja auch Bücher in anderen Bereichen, wo ich eben keine Erfahrung habe aus dem Beruf oder aus Primärstudium von Primärdaten, Primärpublikationen, sei es nun Klimawandel, sei es Geschichte. Es gibt so viele Themen, wo ich kein Spezialist bin, aber erst durchs Buchlesen so richtig begriffen habe, was da eigentlich dahinter steht. Deswegen wird nochmal jedem ans Herz gelegt, das Buch lesen, das hier. Und ich würde sagen, mehr diskutieren wir jetzt auch gar nicht. Es soll ja spannend bleiben. Ich kann nur sagen, du bist für mich ein absoluter Held, ein richtiger Experte und jemand, der mit gutem Lektorat ein cooles Buch geschrieben hat. Also vielen, vielen Dank, Helmut, für dein Wirken.
Vielen herzlichen Dank für die freundlichen Worte und du bist wirklich auch ein Held, denn du exponierst dich sehr, sehr viel mehr als ich. Ich bin auf dem Abstellgleis, aber so ganz habe ich mich noch nicht damit abgefunden. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Ja, danke auch, aber das wird sich mit dem Buch jetzt ändern. Da kannst du sicher sein. Ich werde mich.
Eigentlich wollte ich mich ein bisschen zur Ruhe setzen.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ganz ehrlich gesagt, ich habe am Ende 2020 im Frühjahr, habe ich mein Buch Das erschöpfte Gehirn geschrieben und dachte wirklich, das sei mein letztes. Ich dachte wirklich, das war es jetzt. Ich habe alles geschrieben, was man wissen muss, um geistig fit zu bleiben bis ins höchste Alter. Das war meine Mission. Und dann kam etwas, was genau das verhindert. Und dann habe ich noch weitere, glaube ich, in der Zwischenzeit 5 Bücher geschrieben. Und ja, wir können nicht aufhören. Das Böse schläft nicht. Ja, alle, die hier zugehört haben, würde ich noch kurz sagen, ja, hier unten gibt es so Buttons, da kann man so ein Video auch mal liken, da kann man es auch weiterleiten. Das ist das Wichtigste für mich. Leitet das Video weiter, dass möglichst viele Menschen hier von dieser Information profitieren. Es ist so wichtig, dass wir zusammenhalten und ja, andere aufklären. Und Bücher sind wichtig. Und ich habe eingangs gesagt, leider werden dann doch nicht alle, die hier zugehört haben, zum Buch greifen, es lesen. Deswegen sind diese Informationen über Videos eben genauso wichtig. Und da kann man sehr, sehr viele Menschen erreichen. Und selbst wenn sie da nicht das Buchwissen haben, haben sie zumindest ein Verständnis dafür, dass hier was ganz konkret schiefläuft in unserer Gesellschaft. Und deswegen verbreitet dieses Video, verbreitet die Botschaft von Helmut Sterz und ja, schalten Sie wieder ein, wenn die nächste Sendung kommt. Vielen Dank.